Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden finden Sie auf www.chartered-investment.com/podcast.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Funds in 15 Minutes. Heute mit Britta Behne zum Thema Hiring im Asset and Fund Management, wo der Markt dreht und was Fund Sales heute können muss. Britta Behne ist Partnerin bei Mainstay Human Capital Advisors und Vorständin im Bundesverband Alternative Investments. Hallo Britta, grüß dich.
Hallo, tausend Dank, ihr seid zu dürfen, ich freue mich.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ebenfalls zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Aber zunächst mal, wofür steht Mainstay? Welche Rollen besitzt du aktuell eigentlich am häufigsten im Asset- und Fundmanagement?
Genau. Wir sehen uns tatsächlich als, ich würde sagen, wirklich strategische Berater unserer Kunden. Wir sind spezialisiert auf das ganze Private Market Segment und helfen Organisationen dabei, die gegebenen Marktsituationen zu sehen, einzuschätzen, zu überlegen, wo gehen die Trends hin und dann natürlich, was für Personen braucht man dahinter, die am Ende des Tages natürlich die Katalysator der eigentlichen Umsetzung sind. Und wir kommen dann eben nach dieser Beratungstätigkeit wirklich ins Spiel, wenn es darum geht, entweder komplett neue Büros aufzubauen, Teams strategisch zu erweitern oder hier und da natürlich auch einfach nur Schlüsselpositionen neu zu besetzen.
Ja, sehr spannend. Dann würde ich mal sagen, unsere Zuhörer bei Funds in 50 Minutes sind ja gewohnt, dass wir direkt ans Thema rangehen. Schauen wir doch dann direkt aufs Thema, und zwar den Personalmarkt und die Entwicklungen und Trends, die damit einhergehen. In welchem Markt sind wir gerade? Sind wir aktuell eher in einem Kandidaten- oder in einem Arbeitgebermarkt? Und in welchen Funktionen da besonders?
Ja, also es hat sich tatsächlich so ein bisschen geändert jetzt da über die letzten paar Jahre. Wir hatten insbesondere, ich würde sagen, so ab Q3 2020 einen wahnsinnig heißen Rekrutierungsmarkt, der dann im Folgeschluss letztendlich eher ein Arbeitnehmer starker Markt war, wenn man so will. Es wurde extrem stark rekrutiert und eingestellt. Und das fing dann an, sich in 2023 zu drehen. Und ich würde sagen, jetzt aktuell sind wir eher in einem Arbeitgeber dominierteren Markt. Ja, jetzt müssen wir sehen, was natürlich jetzt diese neuen Gegebenheiten rund um den Iran-Krieg und so weiter dann auch welche Rolle das wird für alle Leute spielen wird.
Ja, absolut. Das ist ja Iran-Krieg oder generell so geopolitische Währungen, auch um die Trump-Administration zuvor, etc., also ganz, ganz aktuelle Themen. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter zurück, und zwar, ich nenne es mal so, auf die letzten 12 bis 24 Monate. Siehst du da besondere Trends? Also zum Beispiel Dinge wie Konsolidierung, Zunahme von Spezialisierung der Profile, eine stärker geprägte Internationalisierung. Sind Gehaltsbänder weiterhin oder stets oder immer en vogue? Wie verhält sich so mit dieser ganzen Thematik Hybrid- und Remote-Arbeitsplätze?
Ja, gut, das ist natürlich eine ganze Menge. Also vielleicht, wenn wir einfach mal so die Hauptfunktionen und Positionen auseinanderziehen, die wir zum größten Teil besetzen. Das sind auf der einen Seite die Vertriebspositionen. Und das würde ich sagen, ist wirklich alles von traditionellem Fundraising bis hin eben auch so zu Investor Relations und Capital Formation. Und auf der anderen Seite die Investment-Position, die sowohl direkt als auch indirekt, beziehungsweise Primary, Secondary und Co-Investments. Auch während dieser, sagen wir, etwas schwierigeren Jahre, so 2023, 24, 25, wurden Vertriebler weiterhin relativ stark gesucht. Und übrigens würde ich auch sagen, dass grundsätzlich Vertriebspositionen immer in irgendeiner Art und Weise gesucht werden. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber Vertriebler brauchst du eigentlich immer. Was relativ klar war, ist, dass in den letzten Jahren die Investmentpositionen deutlich weniger besetzt wurden als noch davor. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass, wie kurz auch eingangs erwähnt, in 2020 oder Ende 2020, 2021 und 2022 sehr stark investiert wurde. Da wurden also auch sehr viele Investmentleute neu eingestellt. Diese Investitionstätigkeit, die ist dann eben ab 2023 zurückgegangen. Somit brauchte man da natürlich dann nicht mehr ganz so viele Leute. Und übrigens, die Teams waren auch weitestgehend stabil, beziehungsweise sind zum Teil eben auch auseinandergefallen, wenn Fonds sich dann auch entweder, also wenn die geschlossen wurden oder anders konsolidiert wurden. Und was ganz interessant ist, ist, wir sehen jetzt tatsächlich ab diesem Jahr wieder sehr viel mehr Aktivität auf der Investmentseite. Also bedeutend mehr als in den letzten Jahren. Und das hat natürlich, ich glaube, viele Gründe, aber unter anderem eben auch, und das ist ganz interessant, dass dadurch, dass eben in Ende 2020 und ab 2021 relativ stark investiert wurde, wir jetzt an dem Punkt sind, wo viele dieser Akquisitionen neu finanziert werden müssen. Und das heißt also, entweder müssen jetzt die Assets langsam verkauft werden oder refinanziert werden. Die Loans sind noch nicht ganz am Ende jetzt angekommen. Das wird aber in absehbarer Zeit passieren. Und deswegen werden wir da jetzt auch mehr Aktivität sehen auf der Transaktionsebene. Die Frage ist natürlich, werden es gute Deals sein oder nicht? Who knows? Ja, es ist daneben natürlich sehr, sehr fund- und sehr dealabhängig. Aber grundsätzlich sehen wir jetzt da einfach mehr Aktivität auf der Investmentseite.
Ja, verstehe. Britta, du hast es bei der Beantwortung meiner Frage schon so ein bisschen angedeutet. Ich möchte es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber doch nochmal ganz klar und ganz konkret, vielleicht sind ja auch einige Kandidaten dabei, die zufälligerweise zuhören. Wenn du so auf diesen Markt schaust, den du da beschreibst, wo siehst du da aus deiner Perspektive mit deinem sehr spezialisierten Blick auf den Markt aktuell die größten Engpässe und da vielleicht so nur geschildert auf der Investment-Portfolio-Manager-Seite in den eher Stabs und Central Services, Risk Compliance etc. oder eben Data, die ganze Techie-Umgebung und last but not least natürlich Sales. Ja? Und wenn du dort einen Engpass siehst, dann warum siehst du den da gerade?
Klar, also vielleicht fangen wir dann einfach auch mal mit Sales kurz an, wenn du es zuerst angesprochen hast. Also Engpässe dort ganz klar Track Record, also beziehungsweise Leute zu finden, die wirklich eine starke, belastbare Track Record mitbringen. Was nicht ganz leicht ist, weil diese letzten Jahre eben auch wahnsinnig schwierig im Fundraising waren, aber Häuser, die jetzt einstellen, die sagen, hey, wir brauchen wirklich jemand, der dieses Netzwerk mitbringt und nicht einfach nur darüber spricht und der tatsächlich demonstrieren kann, die Gelder eingesammelt zu haben. Und das ist auch in den besten Fällen immer nicht ganz leicht, nicht? Aber im Moment würde ich sagen, ist das definitiv ein echtes Thema. Plus gute Vertriebler, die auch eine starke Track Record haben und gute Produkte haben, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt willens zu wechseln. Also das heißt, man muss natürlich auch mal so ein bisschen gucken, wie sieht gerade Angebot und Nachfrage aus in der Hinsicht. Bezüglich der Investmentposition, insbesondere wenn wir über die direkten Investmentpositionen sprechen, ist es mittlerweile essentiell, auf der einen Seite ähnlich wie beim Vertrieb, eine starke Track Record und starkes Netzwerk mitzubringen, weil letztendlich Investoren, insbesondere auf Senior Level, werden natürlich eingestellt, nicht nur um einen Deal über die Ziellinie zu bringen, sondern tatsächlich diesen Deal zu originaten bzw. zu sourcen. Das heißt also, wie sehen dort die Netzwerke aus? Wie realistisch ist es, dass jemand auch wirklich an interessante Deals rankommt? Aber, und das ist jetzt wirklich extrem wichtig, und das war in der Vergangenheit nicht so wichtig, diese Personen sollten eben auch breite Erfahrung über unterschiedliche Investmentzyklen mitbringen. Also insbesondere auch, wenn die Situationen schwieriger werden. Weil natürlich jetzt viele auf der Investmentseite, die jetzt in den letzten 10 Jahren ihre Karriere angefangen haben aufzubauen, jetzt seit ungefähr, wie gesagt, 10 Jahren im Markt sind also alles andere als Junior. Viele von denen haben noch keine fürchterlich schwierigen Situationen im Portfolio gehabt. Mhm. Und die Frage ist, können die jetzt damit umgehen? Und grundsätzlich, wie gehen sie jetzt auch in neue Situationen rein? Ja? Und wie werden sie die bewerten, basierend eben auf ihrer vorherigen Erfahrung, die eben gegebenenfalls nicht sehr divers ist, sagen wir es mal so.
Ja, sehr spannende Bestandsaufnahme. Ja. Mhm.
Ja, und darüber hinaus natürlich auch einfach wichtig, viele unterschiedliche Situationen gesehen zu haben. Also vielleicht nicht nur die Mehrheitsbeteiligung sich angeguckt zu haben, sondern eben vielleicht auch Co-Investments. Wie sieht es auch übrigens mit Secondaries aus? Mhm. Und Secondaries sowohl auf Einzelasset-Ebene als auch zum Beispiel auf Portfolio-Ebene. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr gesehen, dass Verdane natürlich das ganze Portfolio von Equita gekauft hat. Also auch ganz interessante Transaktionen, die dort stattgefunden haben im Markt, die es so in dieser Art und Weise nicht so wahnsinnig viel in diesen letzten 10 Jahren gegeben hat. Und darüber hinaus haben wir natürlich mittlerweile auch den Private Credit Secondaries Markt, der immer noch vergleichsweise in den Kinderschuhen steckt, aber immer und immer wichtiger werden wird, insbesondere jetzt, wo wir natürlich sehen, dass wir einfach ziemlich viel Stress auch in den Private Credit Markt reinkriegen.
Ja, sehr, sehr spannend. Lass uns von dieser letztlich schon die Antwort, die führt schon sehr schön zum nächsten Themenblock, den ich so im Sinn habe. Und zwar, ich bin ja genuin Jurist und da sagt man immer so schön, ohne Definition keine Diskussion. Ja. Und jetzt sprechen wir über Fund Sales, über Vertrieb und was heute von genau diesem Profil erwartet wird, ja. Wenn du jetzt aus dieser Brille mit den vielen Dingen, die du schon erwähnt hast, im Fund Sales oder Vertrieb im institutionellen Bereich heute definieren wollen würdest, ja, was der eigentliche Kernjob? Ist es immer noch Relationshipper, ja, so mit einem Hauch der Private Banking DNA im Blut, ja? Oder ist es eher in Richtung Produktstrukturierung, Lifecycle Management? Geht es um RFP-Specialists, ja, die Ausschreibung gut abarbeiten können, à la Projektmanagement oder pure Prozessdisziplin?
Das kommt natürlich so ein ganz kleines bisschen auch auf die Größe der Unternehmen drauf an und haben Unternehmen zum Beispiel auch tatsächlich die Möglichkeit, gesonderte RFP-Spezialisten zu haben, zum Beispiel, und Relationship Manager, die sich nur um Bestandskunden kümmern, versus eben so diese mehr Fund Sales oder Hunter-Funktion. Aber ganz grundsätzlich ist natürlich jetzt keine gute Antwort, würde ich sagen, jeder muss irgendwie alles können. Aber wollen wir jetzt mal ganz nüchtern einfach mal angucken, was ist denn eigentlich so der eigentliche, oder was ist denn der Job, ja? Und jemand, der Fund Sales macht, der soll natürlich Assets akquirieren, auf denen dann wiederum Fees sind. Sowohl Management Fees als dann auch Performance Fees. Von daher, wir brauchen da schon Leute, die einfach starke Netzwerke mitbringen, im Markt bekannt sind, hoffentlich eine gute Reputation mitbringen, die Möglichkeit haben, wenn sie jetzt irgendwo neu an Bord kommen, ziemlich schnell den Hörer an die Hand zu nehmen und Termine zu bekommen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass ein Produkt verkauft wird, aber zumindest, dass die Reputation und der Name so stark ist, dass der Gegenüber auf der LP-Seite sagt, hey Mensch, mit dem werde ich jetzt mal reden, das ist keine Zeitverschwendung. Gleichzeitig muss die Person natürlich auch einfach sein Kundensegment oder ihr Kundensegment sehr, sehr gut kennen und ein Gefühl dafür haben, kann ich den jetzt wirklich anhauen oder nicht? Weil das Letzte, was man will, ist auch so gefühlt geblacklistet zu werden bei den LPs, weil man sich einfach viel zu häufig meldet, viel zu penetrant ist und einfach mit Themen kommt, die in keinster Art und Weise relevant sind. Und es ist natürlich schon ein Balanceakt, weil man möchte präsent bleiben beim Kunden. Man möchte denen natürlich auch Dinge vorstellen, die gegebenenfalls nicht perfekt in die aktuelle Asset-Allokation reinpassen, weil wer weiß, was in der Zukunft passiert. Und gleichzeitig will man natürlich den Bogen nicht überspannen. Und das heißt, da ist auch wirklich, ich finde, ein sehr wichtiger Grad an Empathie wichtig in diesen Profilen, um einfach diesen Gegenüber gut einzuschätzen und abzuholen und im Zweifelsfall auch andere Wege zu finden, den Kontakt aufrechtzuerhalten, sodass der oder die Investorin sagt, Mensch, also selbst wenn das jetzt für mich nicht relevant ist, das macht mir trotzdem Spaß, mit David zu sprechen, wenn er anruft. Also das ist wichtig und einhergehend natürlich auch ist eben dieses inhaltliche Verständnis rund um A, die strategische und taktische Asset Allocation bei den LPs wichtig. Wie sehen die Portfolios aus? Aber auch, wie kann ich das umsetzen? Also wie kann ich das mit den Produkten, die ich habe, umsetzen, gegeben der Struktur, den steuerlichen Implikationen, den rechtlichen Implikationen und so weiter. Also das ist auch essentiell, dass ein Vertriebler da vielleicht nicht ganz tief drin ist und vielleicht so einen Fonds selbst strukturieren kann. Ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber sollte definitiv schon ein sehr gutes Verständnis davon haben, um eben auch in der ersten Instanz intelligent darüber sprechen und diskutieren zu können. Genau.
Spannend. Ich will die schon eine sehr breite Definition. Ich will mal versuchen mit der nächsten Frage, und ich glaube, Britta, da werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dir sozusagen an den Lippen haften. Und zwar mehr oder minder in drei Bullets. Ja? Was sind deine Top 3 Erwartungen aus deiner Erfahrung an ein sehr gutes Fund-Sales-Profil in Deutschland?
Also idealerweise auch etwas längere Track Record auch bei einem Arbeitgeber oder grundsätzlich jemand, der nicht zu viel gesprungen ist und das fundiertes, nachvollziehbares Fundraising dahinter steckt. Also Track Record Nummer 1. Nummer 2 tatsächlich auch Persönlichkeit. Also wie tickt die Person einfach? Ist natürlich jetzt schwer zu quantifizieren. Als drittes, lass mich mal überlegen, was ich so als dritten wichtigen Bullet sehen würde, Reputation. Natürlich all das in unserem Fall jetzt häufig sehr, sehr stark einhergehend mit Private Markets Expertise. Das ist auch schon für viele unserer Kunden sehr wichtig. Aber da natürlich der Großteil unserer Kunden mittlerweile auch einfach schon länger am Markt ist, ist das jetzt auch nicht so, dass die sagen, Gott, wir brauchen jetzt jemand, der unser Produkt schon in der Tiefe versteht. Uns ist wichtiger jemand einfach mit der Track Record, mit der Empathie, Persönlichkeit und Reputation zu haben. Und das Produkt bringen wir denen schon bei.
Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Britta. Vielleicht zum Abschluss unserer heutigen Episode noch eine letzte Frage, weil wir gerade schon über die Kandidaten gesprochen haben, Stärken, Schwächen. Vielleicht noch zu einem allerletzten Punkt, und zwar aus deiner Perspektive, ja, was sind die absoluten Red Flags im Recruiting-Prozess, die du potenziell sogar immer wieder siehst, sowohl beim Kandidaten als auch beim Arbeitgeber?
Ja. Also ich würde schon sagen, beim Kandidaten ist definitiv die vielen Sprünge. Und wenn jemand einfach sehr viel kurzzeitig gesprungen ist, absolute Red Flags. Weil tatsächlich das Geschäft, in dem wir uns ja hier bewegen, insbesondere in der illiquiden Welt, das ist einfach ein langwieriges Geschäft. Geld einzusammeln, Geld zu investieren, das dauert. Und wenn man zu schnell gesprungen ist, kann man da einfach meiner Meinung nach nicht glaubwürdig argumentieren, dass man eine gute Track Record aufgebaut hat. Das ist ein großes Ding. Natürlich, ja, nebenbei einfach grundsätzlich so ein bisschen Reputation. Es gibt Leute, die haben sich im Markt keine Freunde gemacht. Und das wird dann irgendwann bekannt werden. Und ähnlich ehrlicherweise auch so ein bisschen bei den Arbeitgebern. Also wenn bekannt ist, zum Beispiel, ja, dass ein internationaler Arbeitgeber in den Dachmarkt reinkommen möchte und immer wieder neue Vertriebler einstellt und das aber immer wieder nicht funktioniert, muss man natürlich auch hinterfragen, warum. Ja? Und das hat häufig auch damit zu tun, dass die Produkte nicht in der Art und Weise entweder strukturiert sind, die hier für den Markt dann funktionieren können, oder dass vielleicht auch Erwartungshaltungen dem Dachmarkt gegenüber existieren bei den Unternehmen, die schlicht und ergreifend nicht zu erfüllen sind. Oder dass vielleicht auch einfach so Backend-Themen wie Reporting und Compliance und so weiter auch nicht so richtig funktioniert. Also das heißt, auch da, wie gesagt, vom Arbeitnehmer gesehen, wenn der Arbeitgeber auch zu viel Bewegung in der gleichen Position gehabt hat, definitiv auch ein Red Flag.
Britta, ganz, ganz lieben Dank für diese tollen Einblicke in den Hiring-Prozess, in den aktuellen Markt. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Das war Funds in 15 Minutes mit Britta Behne von Mainstay Human Capital Advisors. Nochmal, besten Dank.
Danke dir, David. Hat viel Spaß gemacht.
Danke.
Bis bald, hoffentlich.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Die besprochenen Inhalte stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Bitte treffen Sie Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis offizieller Verkaufsunterlagen.